Wirtschaftssenatorin Giffey im rbb24-Inforadio angekündigt. Berlin konkurriere dabei mit Städten wie München und Köln. Die Branche wachse stark und werde zusätzliche Steuereinnahmen einbringen, so die SPD-Politikerin. Heute gibt der Senat bekannt, an welchem Standort das sogenannte House of Games eingerichtet werden soll. Nach rbb-Informationen ist dafür das Lux Berlin in Friedrichshain vorgesehen. Sebastian Schöbel, rbb24 Landespolitik.
Im House of Games sollen Berlins Spieleentwickler Arbeitsräume, Fördermöglichkeiten und die Chance zum Netzwerken bekommen. An den Start gehen soll das House of Games im Frühjahr 2026. Das Luxhaus war einst Heimat der Osram-Werke. Hier wurden jahrzehntelang Lampen gefertigt. Nun sollen hier große Spielefirmen und kleine Start-ups gemeinsam an den Games der Zukunft arbeiten. Das Land Berlin hat 4,6 Millionen Euro für das House of Games bereitgestellt.
Die US-Regierung entsendet weitere Soldaten nach Los Angeles, wo seit Tagen gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump protestiert wird. Dem Verteidigungsministerium zufolge handelt es sich um 2000 Mitglieder der Nationalgarde und etwa 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte. Am Wochenende hat Trump bereits 2000 Nationalgardisten mobilisiert, gegen den ausdrücklichen Willen des kalifornischen Gouverneurs Newsom. In Los Angeles ist es am Abend wieder zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei räumte mehrere Straßenzüge und setzte Gummigeschosse ein. Ausgelöst wurden die Proteste dadurch, dass die US-Einwanderungsbehörde bei Razzien etliche Migranten festgenommen hat. Russland hat die Ukraine erneut massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Auch die Hauptstadt Kiew war wieder betroffen. Bürgermeister Klitschko sprach von einem anhaltenden massiven Angriff. Er rief die Einwohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Nach Angaben der Militärverwaltung gab es Schäden in mindestens 3 von 10 Stadtbezirken. In Odessa im Süden der Ukraine wurde nach Behördenangaben mindestens ein Mensch getötet. Schon in der Nacht davor hatte die Ukraine eine beispiellose Angriffswelle gemeldet. Nach Angaben aus Kiew war es der größte russische Drohnenangriff seit Kriegsbeginn. Ist das Verbot des rechten Magazins Compact rechtens gewesen oder nicht? Mit dieser Frage befasst sich ab heute das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. In einem Eilverfahren hatten die Richter das Verbot zunächst ausgesetzt. Jetzt steht die endgültige Entscheidung im Hauptsacheverfahren an. Aus Leipzig Silvia Stadler.
Die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, hatte das Magazin im Sommer 2024 verboten. Zur Begründung hieß es, das Magazin richte sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung. Es werde ein völkisch-nationalistisches Gesellschaftsbild propagiert. Das Bundesverwaltungsgericht hatte dieses Verbot wenige Wochen später in einer Eilentscheidung wieder aufgehoben. Der Senat erklärte zur Begründung, in dem Magazin seien zwar durchaus Beiträge mit kämpferisch-aggressiver Grundhaltung gegenüber elementaren Verfassungsgrundsätzen erschienen. Es gebe aber Zweifel, ob diese derart prägend seien, dass ein Verbot auch mit Blick auf die Meinungs- und Pressefreiheit verhältnismäßig sei.
Fahrgäste müssen sich auf den Berliner U-Bahn-Linien 1 und 3 ab heute auf Einschränkungen einstellen. Die Linien sind bis Ende des Monats zwischen Gleisdreieck und Wittenbergplatz unterbrochen. Svetlana Oheim, rbb 24.
Bis zum 29. Juni, also knapp 3 Wochen lang, werden in dem Bereich Schwellen erneuert. Die U1 fährt in der Zeit nur zwischen Uhlandstraße und Wittenbergplatz. Die U3 zwischen Krummelanke und Spichernstraße. Dort wird ja weiter die Tunneldecke repariert. Zur Umfahrung empfiehlt die BVG die U2, Busse bzw. den Ersatzverkehr zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz.
In Schönwalde-Glien im Havelland haben in der Nacht mehrere Autos gebrannt. Im Gewerbegebiet Erlenbruch brannten unter anderem 14 Kleintransporter völlig aus. 10 weitere Fahrzeuge wurden beschädigt. Das hat der Einsatzleiter der Feuerwehr dem RBB gesagt. 46 Einsatzkräfte waren vor Ort. Warum es gebrannt hat, wird jetzt ermittelt. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute meist dicht bewölkt, von Nordwesten schauerartiger Regen, vereinzelt auch Gewitter, 17 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin Eiskeller 9 Grad und in Kreuzberg 12, in Brandenburg zwischen 8 in Koschen und 14 Grad in Senftenberg. Morgen erst bewölkt, später ein freundlicher Wechsel aus Sonne und Wolken und meist trocken bei 18 bis 21 Grad. Die Zeit 8.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen, zusammen mit dem brasilianischen Sänger João Selva und seinem Stück Sete Ventos.
Frage des Tages auf Radio 3. Heute mit Klaus Leggewi.
Guten Morgen, seien Sie willkommen, Herr Leggewi.
Guten Morgen.
Am Wochenende ist ein Mahnmal für die Opfer des Holocaust und für die ehemalige Synagoge in Berlin Spandau beschmiert worden. Und solche antisemitischen Vorfälle, die nehmen seit Jahren zu. In Berlin hat sich ihre Zahl zuletzt verdoppelt. Und auch an Schulen sind zunehmend Hitlergrüße und Hakenkreuze zu sehen. Der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Quentin Gärtner, der hat gestern vorgeschlagen, für Schülerinnen und Schüler einen Pflichtbesuch in einer KZ-Gedenkstätte einzuführen. Auch die neue Bundesbildungsministerin Karin Prien hat solch einen Pflichtbesuch erneut ins Gespräch gebracht. Allerdings wollen sich die Bundesländer, wie so oft in der Bildungspolitik, auch da nichts vorschreiben lassen. Was meinen Sie nun, Herr Leggewi, wäre ein Pflichtbesuch in einer Gedenkstätte für ein Konzentrationslager sinnvoll für junge Menschen?
Also die spontane Reaktion auf so einen Vorschlag, die ist natürlich erstmal um Himmels Willen, wie soll man junge Menschen zu einem Gedenken an die Opfer der NS-Diktatur zwingen, die das womöglich überhaupt nicht wollen? Oder auch Lehrerinnen und Lehrer, die ohnehin schon im, wie Sie es gerade beschrieben haben, im Geschichts- und Politikunterricht auf eine Wand von Holocaust-Leugnern und Judenhassern stoßen oder insgesamt die Stimmung, dass es nun mal genug sei. Trotzdem spricht für mich einiges für eine solche Verpflichtung, sich weiterhin und übrigens auch aus ganz aktuellen Gründen mit den Nazi-Verbrechen zu befassen. Das heißt also, das, was man im Unterricht als Stoff vorbereitet und durchgearbeitet hat, durch den Besuch einer Gedenkstätte abzurunden. Diese Gedenkstätten in Deutschland sind ja auf höchstem Niveau. Die sind didaktisch klug aufgebaut, da kann man viel lernen. Und es ist ja kein Wunder, dass die im Moment angegriffen werden durch Gewaltattacken, aber eben auch durch die ständige Herunterreden bei der AfD. Also für eine solche Pflicht spricht nicht nur das Timing, also die Wiederkehr einer rechtsradikalen Bedrohung durch Fremdenfeindlichkeit und einen Antisemitismus, der von Neofaschisten und Islamisten dann oft als Israelkritik verkleidet wird. Und es stimmt auch die Zielgruppe. Die Zielgruppe sind junge Menschen und hier vor allem wegen junge Männer, von denen viel zu viele diesen Rechtsruck mitvollziehen und ihrer Neigung dann im Unterricht nicht hinter dem Berg halten. Dabei gibt es eine gewisse Relativierung. Also junge Menschen, und hier spricht ja ein alter Herr, die sind heute vielen neuen Verpflichtungen ausgesetzt, die es vor wenigen Jahren und Jahrzehnten gar nicht gegeben hat, bis hin zur Wehrpflicht. Und das liegt eben an der Zeitenwende, die sich gerade im Angriffskrieg Putins und im Fremdenhass ausdrückt und die Autokraten rings um uns herum uns ja aufzwingen. Und dass man dann jungen Menschen nicht nur Pflichten auferlegen darf, sondern auch mehr Rechte und vor allen Dingen Zuwendung geben muss als bislang, das ist dann sozusagen der Deal. Also wer Pflichten bekommt, muss auch Rechte haben. Dann gibt es einen Einwand pragmatischer Natur. Jeder Besuch einer Gedenkstätte, und das muss nicht immer Auschwitz sein. Das kann viel besser die vielleicht weniger bekannte Gedenkstätte, die weniger frequentierte Gedenkstätte in der Nähe sein, die viel mehr lokale Bezüge bietet, also Anschlusspunkte für die Menschen, die dort leben. Und eine solche Exkursion wird auf jeden Fall misslingen, wo sie als reine Pflichtveranstaltung angesetzt und durchgeführt wird, ohne eine sinnvolle Hinführung und eine Nachbereitung im Unterricht. In diesem Fall hat jede Pflicht auch eine Ausnahme. Dann könnte eine Schulleiterin, ein Lehrer oder auch eine Klassensprecherin sagen, das hat bei uns noch keinen Sinn, das müssen wir verschieben. Aber dann eben bitte nicht auf die ganz lange Bank. Denn wir lernen ja im Moment, dass die Verleugnung der faschistischen Vergangenheit neofaschistischen Ambitionen Platz verschaffen soll. Und wer die Geschichte nicht kennt und versteht, der fällt dann leicht auf falsche Zukunftsversprechen herein.
Herr Leggewi, haben Sie herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Das war die Meinung von Klaus Leggewi zur Frage des Tages auf Radio 3.
Und jetzt haben wir hier die Jazzsängerin Cecile McLaurin-Salvant mit ihrem Song Underling.
You of my life, I have seen no one more blue in my life. And I've dreamt the taste of dew on your lips many nights of my life. My dreams are disaster, underling and her master. True
two eyes telling lies. And I've slept in dingy rooms, taking trips far away from my life. All my dreams are disaster.
Thank you. faisait la paire. Il est si fort que la plus belle a bien failli mourir, mourir de joie.
Das ist die französische Pop-Rock-Band Oldon mit dem Song Madrid. Uhr haben wir es. Der britische Schriftsteller Frederick Forsyth, der hat seinen berühmten Thriller Der Schakal angeblich in nur 35 Tagen geschrieben, also in sensationell kurzer Zeit. Geheimdienststories waren seine Spezialität. Spät in seinem Leben hat er enthüllt, dass er selbst Verbindungen zum Geheimdienst hatte. Nun ist Frederick Forsyth im Alter von 86 Jahren gestorben. Franziska Hoppen blickt zurück auf sein Leben, zuerst mit einem Ausschnitt aus einer Forsyth-Verfilmung.
An unparalleled manhunt. A determined and relentless killer.
Der Schakal war der erste Roman von Frederick Forsyth, erschienen 1971. Der Polizthriller erzählt die Geschichte eines Auftragsmörders, Codename Schakal, der angeheuert wird, um den französischen Präsidenten Charles de Gaulle zu töten. Das Buch war ein enormer Erfolg, wurde gleich mehrfach verfilmt.
Who's the target?
My clients need to know if you think it's possible.
Erstaunlich detailliert schilderte der Brite in seinen knapp 30 Büchern immer wieder die Arbeit der Geheimdienste. Warum er sich so gut auskannte, wurde erst 2015 klar, als Forsyth seine Memoiren veröffentlichte. Er war selbst eine Art Spion gewesen im Auftrag des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6.
Well, it was a question not of volunteering, because that means, you know, you have to go.
Es war weniger Freiwilligkeit als das Reagieren auf gelegentliche Anfragen. Das richtige Wort wäre wahrscheinlich aushelfen. Wenn man dich fragt, hey, kannst du deinem Land einen Gefallen tun, würden die meisten sagen, ja, was soll ich tun? Über einen Zeitraum von 20 Jahren, seit den späten 60ern, arbeitete der Brite immer wieder zeitweise dem MI6 zu. Weniger als eine Art James Bond, mehr als Kurier.
No James Bond work, that's rubbish. It was just a question of running errands.
Einmal habe er im Dresdner Albertinum einen vermutlich russischen Oberst auf der Herrentoilette getroffen. Dieser habe ihm ein Paket unter der Tür durchgeschoben, das Forsyth zurück nach England brachte, wie er in seinen Memoiren schreibt. Alles kostenlos. Damals sei die Einstellung eben noch eine andere gewesen.
There's no fee, no reward, just you just do it.
Immerhin, die Einblicke in die Welt der Spione halfen Forsyth beim Schreiben. Dabei checkte er Passagen sogar mit dem Geheimdienst gegen. Dass er einmal ein so ereignisreiches Leben führen würde, hätte Forsyth wohl damals selbst nicht geahnt. Geboren 1938 in Kent, wuchs er im Zweiten Weltkrieg auf. Nach einer Ausbildung als Pilot bei der Royal Air Force wechselte der junge Brite jedoch in den Journalismus, berichtete für Reuters aus Ost-Berlin und für die BBC über den nigerianischen Bürgerkrieg 1967. Seine Arbeit als Journalist war gleichzeitig Cover, um MI6 zuarbeiten zu können. In einem Interview sprach er einmal über seine Faszination darüber, wie sich die Arbeit der Geheimdienste mittlerweile weitergedreht habe. Wir leben in so einem technischen Zeitalter. Was mal 10 Millionen Dokumente waren, passt jetzt auf einen USB-Stick so groß wie deine Fingerkuppe. Als ich noch jung war, wäre das ein Konvoi aus Trucks gewesen. Nicht nur als Autor, auch als politischer, konservativer Kommentator machte sich Forsyth einen Namen, zuletzt als Befürworter des Brexits. Nun ist er mit 86 Jahren gestorben, doch für viele wird er der Meister des Polizthrillers bleiben.
Ein Blick auf das Leben und Schreiben von Frederick Forsyth von Franziska Hoppen. Und das hier ist der irische Musiker Van Morrison mit seinem Song Days Like This.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. Tricks it. When you don't have no freeloaders out to get their kicks it. Well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me there'll be days like this.
Das war ein funkelndes Rad, so heißt er, ein serbischer Tanz, hier gespielt vom Ensemble Hesperion 21.
Radio 3, Kultur kompakt.
Mit Wukasz Tomaszewski, und er hat zuerst für uns eine traurige Nachricht, speziell für alle Fans des Funks aus den 70er und 80er Jahren. Der Sänger und Songschreiber Sly Stone, der ist im Alter von 82 Jahren gestorben.
Stone, der starb nach einem Kampf mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung und anderen gesundheitlichen Problemen. So heißt es in einer Erklärung, die seine Familie veröffentlicht hat. Zitat: Während wir um ihn trauern, trösten wir uns mit der Gewissheit, dass sein außergewöhnliches musikalisches Vermächtnis noch für Generationen nachhallen und inspirieren wird, heißt es in dieser Erklärung. Ja, so klang er, Stone, der mischte Black Music mit progressivem Funk und psychedelischen Rock. So wurde er zu einem der Mitbegründer des Funk-Sounds der 60s und 70s. Legendär auch sein Auftritt 69 auf dem Woodstock Musikfestival mit seiner Band Sly and the Family Stone. Experimentierte er viel und machte Ausflüge zu R&B, zu Soul, Gospel-Musik und war auch regelmäßig in den US-Charts vertreten. Zum Beispiel mit Songs, die wir gerade gehört haben. A Dance to the Music, Family Affair oder auch zum Beispiel Everyday People.
Jetzt geht es noch ein bisschen weiter zurück in die Geschichte. Archäologen sind bei Ausgrabungen in Israel auf einen prachtvoll verzierten Marmorsarg gestoßen und der zeigt eine ungewöhnliche Szene zwischen zwei antiken Götterfiguren, nämlich ein Trinkwettbewerb.
Israelische Archäologen, die haben einen antiken Sarkophag gefunden, auf dem ein Trinkwettbewerb zwischen dem Weingott Dionysos und dem mythologischen Muskelprotz Herkules abgebildet ist. Der prunkvolle römische Sarg aus Marmor sei bei Ausgraben in den Dünen in der Nähe der antiken Hafenstadt Caesarea gefunden worden. Das sagte der Ausgrabungsleiter Nofar Shahar. Zitat: Wir haben einen echten Schatz gefunden. Wir konnten unseren Augen nicht trauen. Es sei einer der allerschönsten Funde in der israelischen Geschichte überhaupt. Man sieht da Herkules, der auf dem Boden auf einem Löwenfell liegt, schon am Ende dieses Trinkwettbewerbs. Er halte aber noch diesen Weinbecher in der Hand.
Und wenn Herkules schon am Boden liegt, lass mich raten, dann hat Dionysos den Trinkwettbewerb gewonnen.
Er hat ihn einfach gnadenlos unter den Tisch getrunken. Er ist ja auch einfach der Gott des Weines und auch der Freude, der Fruchtbarkeit und Ekstase. Der rund 1700 Jahre alte Marmorsarg war zerbrochen, als er gefunden wurde. Konservationsexperten, die haben ihn dann aber wieder zusammengesetzt.
Jetzt frage ich mich ja, was für Jenseitserwartungen hatte wohl der Mensch, der auf seinen Sarg so einen Trinkwettbewerb einmeißeln lässt? Hat sich offenbar was Lustiges vorgestellt für die kommende Welt. Du hast noch einen Tipp für uns, der führt zum Reichstagsgebäude im Regierungsviertel in Berlin. Vor 30 Jahren hat das Künstlerehepaar Christo und Jean-Claude dort den Reichstag verhüllen lassen und an diese spektakuläre Kunstaktion wird seit gestern Abend erinnert mit einer Lichtprojektion auf das Reichstagsgebäude.
Genau, 30 Jahre nach dieser spektakulären Verhüllung Wrapped Reichstag ist das Kunstwerk ja wieder zurück. Darüber wird noch gestritten. Auf jeden Fall mit 24 Hochleistungsprojektoren wird das Werk seit gestern Abend an die Westfassade des Gebäudes projiziert. Bis nächste Woche Freitag geht das Ganze dann auch noch, geht immer los bei Einbruch der Dunkelheit ab circa 21:30 bis 1 Uhr nachts. Und unsere Radio 3 Reporterin Regine Bruckmann, die war gestern Abend dabei bei der Eröffnung, und das sind die Reaktionen aus dem Publikum.
Es gefällt mir sehr. Überraschungsmoment ist, wenn das dann alles so zusammenfällt.
Ja, es ist super schön. Die Farben, dass so viele Leute da sind, dass der Mond da ist, alles.
Ja, die Projektion ist ein bisschen wie so ein kleiner Film im Loop. Große Stoffbahnen, die rollen da Stück für Stück von oben herab und scheinen im Wind zu wehen. Rund 10 Minuten geht das Ganze, dieser Durchgang. Dann geht es wieder von vorne los. Und gestern waren nicht alle so begeistert wie diese beiden Besucherinnen hier. Vor allem Menschen, die das Original von vor 30 Jahren kennen, die waren etwas enttäuscht. Aber ich denke, auf jeden Fall vorbeischauen lohnt sich, sich selbst ein Bild machen.
Und mehr Infos und Einschätzungen zu dieser Lichtprojektion auf den Reichstag finden Sie bei uns im Netz auf radio3.de. Vielen Dank, Wukasz.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Barockoper aus Bella Italia.
In ganz Europa sang man um 1770 Italienisch. Der Brite Charles Burney hat das damals erkundet. Bei den Musikfestspielen Potsdam Sans Souci folgt der Countertenor Max Emanuel Sensic Burneys Reiseroute nach, indem er Arien singt aus der italienischen Oper. Von Vivaldi über Händel bis hin zu Georg Christoph Wagenseil. Dr. Burneys Reiseführer. Eröffnungskonzert der Musikfestspiele Potsdam Sans Souci mit Max Emanuel Sensic und der Flötistin Laura Quesada. Es spielt das Och Orchestra aus Katowice unter der Leitung der Violinsolistin Martina Pastuschka. Am Freitag um 20 Uhr in der Friedenskirche Sans Souci und live hier auf Radio 3, wie es euch gefällt.
Und hier kommt der britische Soul-Musiker Michael Kiwanuka mit seinem Song Live for Your Love.
Don't pretend I won't let you down. Silence tends to hang the news now. All my days are running now. Numbness fades to every bow. Over and over again, I let for your love. Heard my name, did you just call out? Thought I became a face in your.
Uhr 39 ist es. Wir haben hier bei Radio 3 eine besonders enge Beziehung zur Zahl 3. Die 3 steht ja auch für Magie, für Glück, für etwas Vollkommenes. Meine Kollegin Doris Anselm, die hat 3 Bücher gelesen, die aus unserer gewohnten Perspektive aussteigen und das angeblich Normale auf den Kopf stellen.
Radio 3. 3 Bücher, die
Kopfstand können.
Buch 1.
Eine Frau wird ungeplant schwanger von einem Mann, der früher eine Frau war, aber davor schon mal ein Mann. Die beiden wollen das Kind zusammen mit der Ex-Partnerin des Mannes großziehen, die selbst eine Transfrau ist. Wenn das für irgendwen jetzt nicht normal bis bedrohlich klingt, keine Sorge. Der Roman »Die Transition Baby« von Tori Peters wirft zwar erstmal alles durcheinander, was Mann so als heteronormativ geprägter Mensch über Familie denkt, aber gerade dadurch landet das Buch, landen die Figuren am Ende bei wohltuend vernünftigen Überlegungen. Natürlich ist es bei Elternschaft wichtiger, wer welche Verantwortung übernimmt, als wer welche Teilchen in der Hose hat. Aber was macht das Ego, wenn das Kind zufällig nur eine von 2 Müttern Mama nennt? Was passiert, wenn man in der Vaterrolle plötzlich üble patriarchale Denkmuster an sich feststellt? Und ist man eigentlich gefestigt genug für ein Kind, wenn man am liebsten alles an sich operieren lassen würde? Die Transition Baby macht Kopfstand zwischen allen Stühlen und das auch noch mit Humor.
Buch 2.
Jörg-Uwe Albigs Roman Überdog nimmt das Prinzip Kopfstand wörtlich. Hier ist unten oben und oben unten. Die abgehobene Hamburger Kunstwelt unterwirft sich hingerissen einer selbstbewussten Gruppe Obdachloser. Ich nahm ihre Hand mit spitzen Fingern, als glaubte ich ein verklebtes Haarnest aus dem Waschbeckenabfluss, heißt es über eine der Begegnungen zwischen Coolness-Elend und Elends-Coolness. Natürlich ist sowas in der Kunst nichts Neues mehr, seitdem in den 90ern der Grunge ausbrach. Doch Albig knallt das Verwahrloste und das Überteuerte so klirrend gegeneinander, dass der Scherbenregen richtig glitzert. Die Sehnsucht nach der ultimativen Hipness ist beim Lesen ansteckend. Hier ist alles erfunden. Szenebars, Prominamen, Modelabels. Und doch möchte man ständig googeln, weil der Autor es schafft, sie alle mit so viel Nimbus zu umgeben, als wären sie real. Vor allem aber ist das Buch eine Satire über den Punkt, an dem ein total eskaliertes System sich selbst in den Schwanz beißt.
Buch 3.
Was die Mehrheit macht, gilt als normal, egal wie bekloppt, wie ungesund oder wie grausam es eigentlich ist. Der Arzt Gabor Mate hat sich auf die Arbeit mit Leuten spezialisiert, die an dieser giftigen Normalität zugrunde gehen. Süchtige. Für Mate sind Anorexie-PatientInnen, Alkoholiker, Workaholics und Heroinabhängige alle gleichermaßen wertvolle Anzeiger dafür, wo es gesellschaftlich schiefläuft. In seinem Sachbuch Vom Mythos des Normalen benennt er zum Beispiel die Pufferfunktion, in die Frauen oft gedrängt werden. Privat wie gesellschaftlich sollen sie ausgleichen, aufrichten und gesund pflegen, wen und was der höllisch harte Neoliberalismus beschädigt hat. Gerade damit dessen Herrschaft ohne große Störung weitergehen kann. Das Menschenbild der Konkurrenz, das sich als normal durchgesetzt hat, entspricht in Wahrheit keineswegs der menschlichen Natur. Das zeigt Gabor Mate mit handfesten Forschungsdaten. Ein Kopfstand auf solidem Fundament.
Das waren drei Bücher, die...
Drei Bücher, die Kopfstand können, zusammengetragen von Doris Anselm. Ich sage Ihnen mal nochmal die Titel. Zuletzt hat sie gesprochen über Gabor Mates Buch Vom Mythos des Normalen, wie unsere Gesellschaft uns krank macht und traumatisiert. Neue Wege zur Heilung, das ist der komplette Titel. Davor ging es um den Roman Überdog von Jörg-Uwe Albig und zuerst um ein Buch von Tori Peters, auch ein Roman, The Transition Baby, heißt dieses Werk. Hier ist das Franck-Dupré-Trio mit einem Stück von Nikolai Kapustin, seiner Paraphrase On Blue Bossa.
Thank you.
8.47 Uhr haben wir es jetzt. Und wir haben ein Stück von Barbara Pravi jetzt aufgelegt. Diese französische Musikerin, die war schon eine ganze Weile im Musikgeschäft unterwegs, als sie auf einen Schlag berühmt wurde. Im Jahr 2021 ist ihr das passiert. Da hat sie mit ihrem Chanson Voilà beim Eurovision Song Contest den zweiten Platz belegt. Vorher hatte sie für andere Chansons geschrieben, aber mit ihrem eigenen Ruhm im Rücken ist sie dann auf eine zweijährige Tournee durch Frankreich, Belgien, die Niederlande gegangen. Sie hat ein Album rausgebracht mit ihren eigenen Songs, unter anderem diesen hier, La Femme.
Mon corps, mes jambes, mon dos, mes bras, mes mains, mes os, mes sangs, mon cœur et ses réflexes, ma peau, ma taille, mon sexe. Ce que je fais de mes nuits, ce qui m'amuse, ce qui m'ennuie, mes ambitions. Comment je recouvre ma chair, quel est le bruit de ma colère quand je dis non. Qui a décidé ce qu'est la femme? Un bouton de rose, un brin de flamme. Aucun des deux ou bien tout à la fois. La femme, la femme, la femme. Ma sueur, mon goût, mes vies, mes morts et mes coups. Dedans, mes veines, le sang qui bout. Mes rages, mes colères, mes dégoûts. Qu'on me demande sans cesse qui compose pour moi les mélodies que je fredonne. Comme si on n'était pas fini, comme si avait toujours besoin d'un homme. Qui a décidé ce qu'est la femme? Femme. Qui a décidé ce qu'est la femme? Ce qu'est la femme? Qui a décidé ce qu'est la femme? Mon corps plus ou moins beau, mes choix, mes règles, mes fardeaux. Mes seins, mon cœur et ses réflexes, ma peau, ma taille, mon sexe. Qui a décidé ce qu'est la femme? Un bouton de rose, un brin de flamme. Aucun des deux ou bien tout à la fois. La femme, la femme, la femme.
Tyler haben wir hier jetzt, eine Berliner Funk-Pop-Jazz-Band mit dem Stück Want Me.
Do you want me? Want me? More than just a friend. Do you?
Vor 30 Jahren wurde der Reichstag in Berlin verhüllt vom Künstlerpaar Jean-Claude und Christo 1995. Wir haben hier ihre Erinnerungen eingesammelt an dieses große Ereignis. Das war für viele eine ganz besondere Erfahrung, den Reichstag da verhüllt zu sehen und mit vielen anderen zusammen vor diesem verhüllten Kunstwerk, was es dann war, zu sehen. Auch wenn nicht jeder von Anfang an sich für diese Idee erwärmen konnte, das haben wir von unserer Hörerin Kerstin Schaja gehört.
Was für eine komplett verrückte Idee. Denen fällt irgendwie auch nichts mehr ein, den Künstlern, und habe das komplett abgelehnt. Nach und nach, als man dann gesehen hat, es wird ernst, und als die ersten Bahnen dann tatsächlich dran waren, hat sich das geändert, mein Bild und das meines damaligen Freundes, jetzigen Mannes. Und wir sind dann natürlich auch hingefahren und haben uns das angeguckt, als es verhüllt war, und waren komplett, ja, begeistert. Und es hat einen Eindruck auf uns gemacht, man kann es eigentlich gar nicht beschreiben. Es kam so alles zusammen irgendwie, dass es richtig eine geniale Idee eigentlich ist.
Ja, genau so ging es mir eigentlich auch damals. Ich war erst sehr skeptisch, auch durch den Medienrummel, den es davor gab. Aber dann, als ich davor stand, ging es mir wie Kerstin Schaja, und ich war einfach nur begeistert vom verhüllten Reichstag. Wir werden über dieses Ereignis damals 1995 nach 9 Uhr sprechen mit jemand, der nochmal eine besondere Beziehung hat zu diesem Jahr, mit dem Schriftsteller Thomas Brussig. Der hat 1995 seinen ersten Bestseller veröffentlicht, den Roman Helden wie wir. Er hat aber auch an der Reichstagsverhüllung besonders intensiv Anteil genommen. Mehr dazu im Gespräch mit ihm um kurz nach 9. Und hier haben wir die Jazzsängerin Camille Berthaud mit ihrem Stück Nouvelle York.
Nouvelle York, pas que pour eux, aussi pour moi. Comme un puceau s'apprête à sa première fois. Je longe à nous. Sans crainte l'un de tes longs mois. Ce que je veux, c'est ton cœur en forme de galop. Échiquier, t'en as vu passer des pions noirs et blancs qui se bataillent. Sans te vexer, t'es un peu marqué, Mallorca. Les nouvelles, c'est de la coquetterie. Tu te venges et tu m'offres un beau torticolis qui me renvoie illico au statut de fourmi. Et j'y qui t'en a vu passer des pions noirs et blancs qui se bataillent. dis-le que tu m'attendais, qu'il y a une place pour moi ici réservée. Mais tu me hurles plein de sifflets bariolés et lâche des armées de pompes bien cirées. Je m'abandonne alors à tes oisivetés. Ah, pas de Chino, je Marilyn et Monroe.
Die deutsch-israelischen Literaturtage. Sie bringen Autorinnen und Autoren zusammen. Seit 20 Jahren. Dieses Jubiläum und der verschärfte Nahostkonflikt prägen nun die Literaturtage 2025. Was vermag Literatur in der grausamen Gegenwart von Terror und Krieg? Ein Austausch unter dem Motto »Alles anders«. Es geht um Kraft für Ideen und um Zukunftsbilder, um die Kunst des Zuhörens und des Perspektivwechsels. Verschiedene Perspektiven bringen bereits die Gäste durch Herkunft und Heimat mit. Jüdische Deutsche genauso wie arabische und jüdische Israelis oder Juden mit Wurzeln im Orient. Alles anders. Die deutsch-israelischen Literaturtage 2025. Am 19. und 22. Juni in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
9 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Berlin soll nach den Vorstellungen des Senats zu einem führenden Standort der Gaming-Branche werden. Die Hauptstadt konkurriere auf diesem Feld mit Städten wie München und Köln, sagte Wirtschaftssenatorin Giffey im rbb24-Inforadio.
Aber Berlin muss und wird vorne sein. Und da müssen wir was zu tun. Da können wir nicht einfach sagen, na, die sind eh schon da und das wird schon von alleine. Das ist aktive Wirtschaftsentwicklung in einer Branche, die sehr stark wächst und die natürlich auch am Ende Steuereinnahmen in die Stadt bringt. Und es geht darum, dass wir all den Akteuren, die hier in der Stadt zwar schon sind, aber eben noch nicht das volle Potenzial ausnutzen, einen Ort geben, der wirklich Standortentwicklung heißt.
Die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, SPD. Heute gibt der Senat bekannt, wo das sogenannte House of Games eingerichtet werden soll. Nach RBB-Informationen das Lux Berlin in Friedrichshain. Dort sollen sich ab dem nächsten Jahr Gaming-Firmen ansiedeln. Dafür stellt Berlin 4,6 Millionen Euro bereit. Die Grünen fordern die Bundesregierung auf, in der Asylpraxis EU-Recht einzuhalten. Das Vorgehen, Asylsuchende an der deutschen Grenze zurückzuweisen, sei besorgniserregend, sagte der migrationspolitische Sprecher der Grünen im Europaparlament Marquardt im rbb24-Inforadio. Dafür gebe es keine Rechtsgrundlage.
Die Realität sieht einfach so aus, dass der Europäische Gerichtshof über diese Frage schon entschieden hat. Auch das Verwaltungsgericht Berlin hat sich ja auf ein EuGH-Urteil genau zu dieser Frage berufen. Wir sind nicht in einem Notstand, wo man jetzt Gesetze außer Kraft setzen kann. Wenn der größte Mitgliedstaat wie Deutschland jetzt sagt, wir halten uns nicht mehr an die europäischen Regeln, dann ist der Anreiz für andere EU-Staaten sehr gering, sich auch an die Regeln zu halten. Grundsätzlich ist es so, dass das System nur funktionieren kann, wenn der größte EU-Mitgliedstaat sich auch an dieses System hält und nicht wie der Elefant in diesem Porzellanladen agiert.
Erik Marquardt, migrationspolitischer Sprecher der Grünen im Europaparlament. Die US-Regierung entsendet weitere Soldaten nach Los Angeles, wo seit Tagen gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump protestiert wird. Dem Verteidigungsministerium zufolge handelt es sich um 2000 Mitglieder der Nationalgarde und etwa 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte. Am Wochenende hat Trump bereits